Der wilhelminische Militarismus lebte nach 1918 weitgehend ungebrochen fort. Die allgegenwärtige Präsenz von paramilitärischen Verbänden prägte die politische Kultur und das Alltagsleben der 20er Jahre. Bewaffneter Straßenkampf und Mord wurden zu weithin praktizierten Mitteln der politischen Auseinandersetzung. Das 1924 den Weltkriegsgefallenen geweihte Denkmal im Hofgarten diente wiederholt als Kulisse für Gedenkfeiern rechter, völkischer und antidemokratischer Kreise.
Das bürgerliche München bestand aus unterschiedlichen Milieus. Ein katholisch-konservatives Stadtbürgertum mit einer Sehnsucht nach einem König und bayerisch-separatistischen Ambitionen. Ein fortschrittlich-liberales Wirtschaftsbürgertum, das sich stärker mit den demokratischen Neuerungen identifizieren konnte. Und schließlich gab es zahlreiche gesellschaftliche Gruppen, die über modernisierungsfeindliche und nationalistische Elemente zueinander fanden. Frau Dr. Elisabeth Tworek, die Leiterin der Münchner Monacensia, hat sich in ihrer literaturwissenschaftlichen Forschung eingehend mit der Rolle des Kleinbürgertums und seinem Spiegel in der zeitgenössischen Literatur beschäftigt.
Also Handwerker, kleine Angestellte, aber auch Geschäftsleute, die eben abzugleiten drohten in die Unterschicht, weil deren Gefühlslage ja tatsächlich den Ausschlag gab. Jetzt inzwischen weiß man, dass Adolf Hitler genau durch diese Schicht an die Macht kam. Also er wurde ja gewählt, er kam ja nicht, es war ja kein Putsch, sondern er kam ja ganz legal über Wahlen an die Macht. Und mich hat diese Gefühlslage von vornherein interessiert. Ich habe sie herausfiltriert aus vielen, vielen Romanen von Graf, Feuchtwanger, Horvath und der Marie-Louise Fleißer. Und es stellte sich ganz schnell heraus, dass es tatsächlich eine Gemengelage war, aus Angst abzusinken, aber auch aus einer gewissen autoritären Grundstruktur heraus, auch aus dem Willen heraus, unter sich noch jemanden zu haben, also nach unten zu treten und nach oben zu buckeln. Und natürlich auch schaute man auf Sicherheit und Deutschtum. Man wollte schon unter sich sein und das, was da war an Geld, noch unter sich verteilen.
Liberal und fortschrittlich gesinnte Intellektuelle wie Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger oder Ödin von Horvath ertrugen dieses Klima nicht und wanderten in die Metropole Berlin ab.
Die wirtschaftliche Stabilisierung Mitte der 1920er Jahre beruhigte vorerst die politische Lage. Vielen Menschen eröffnete sich bescheidener Wohlstand. Restaurationsbetriebe wie das elegante Café Luitpold in der Brienner Straße brauchten nicht mehr über das Ausbleiben zahlungskräftiger Kundschaft zu klagen. Hitlers Aufstieg ruhte nun auf zwei Säulen. Einerseits der Agitation in den Bierhallen, unterstützt vom gewalttätigen Straßenkampf der SA, andererseits der Protektion durch einflussreiche Förderer und Bewunderer der besseren Gesellschaft. Erst deren finanzielle Unterstützung und gesellschaftliche Protektion ermöglichten den Ausbau der NSDAP und ihren zielstrebigen Weg an die Macht.
Bereits früh hatte Hitler Zugang zu exklusiven Privathäusern und Salons. Die Kontakte zu Münchner Großbürgern, wie dem Verleger Hugo Bruckmann, dem Kunstverleger Ernst Hanfstengel oder dem Flügelhersteller Edwin Bechstein, waren die Voraussetzung für Hitlers politischen Aufstieg. Gönnerinnen wie Elsa Bruckmann oder Helene Bechstein wetteiferten um die Gunst des Führers. Auch Richard Wagners Schwiegertochter Winifred wurde zur begeisterten Unterstützerin der NS-Bewegung. In diesem Umfeld traf Hitler auch Heinrich Hoffmann, der sein Leibfotograf wurde und maßgeblich zur Vergötzung Hitlers beitrug.
Ende der 1920er Jahre ermöglichten Spender aus der Industrie den Erwerb des an der Brienner Straße gelegenen vornehmen Palais Barlow. Hitler ließ es zur repräsentativen Zentrale der NSDAP, zum sogenannten Braunen Haus, umbauen. Bitte gehen Sie nun weiter zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus und hören Sie dort Ernst Grube, der die Zeit des Nationalsozialismus als jüdischer Junge in München erlebte.